Guten Morgen. Ich bin dankbar, wieder hier sein zu dürfen. Ich durfte ja schon mal im Januar predigen. Damals war es wesentlich leerer und freue mich auch, vor mehr Leuten predigen zu dürfen. Übrigens, Norbert, da ist er. Das war das letzte Mal, wo du hier standest. Also es war noch in diesem Jahr. Ja, ich habe mir natürlich auch wieder Gedanken gemacht, worüber predigst du heute? Ich hatte ja im Januar schon mal erklärt, dass ich mir in meinem Alter nochmal ein Theologiestudium angetan habe und das ist jetzt nahezu vorbei. Ich habe meine These geschrieben, die handelt vom Gemeindebau im postchristlichen Zeitalter. Also man geht mittlerweile davon aus, dass das die christliche Nation vorbei ist, sofern es hier niemals gegeben hat. Und dann stellt sich natürlich Fragen auf, wie baut man Gemeinde in solchen Zeiten, wo christliche Werte vielleicht noch eine Randerscheinung sind. Die tauchen zwar auf in solchen Dingen wie jetzt der Hilfe in den Flutkatastrophen, wenn man da mal nachbauen würde, sind das sehr christliche Werte und nicht unbedingt griechisch-hellenistische. Aber Christentum wird relativ stark abgelehnt. Und die Frage ist, wie baut man dort Gemeinden? Da sind sehr viele Themen aufgetaucht, die mir sehr aufs Herz gelegt wurden und davon möchte ich gerne welche teilen. Und zum einen, ich habe die Predigt genannt, einer wird immer der Dumme sein, weil das so ein Thema ist, was mir momentan sehr, sehr stark begegnet. Die Schuldfrage ist etwas ganz, ganz Wichtiges heutzutage. Wenn ihr in den Nachrichten schaut, immer muss irgendein Dummer gesucht werden. Gestern war wirklich die Frage, wer hat Schuld an der Flutkatastrophe? Würde ich ganz spontan sagen, wir alle mit unserem westlichen Lebensstil, dem Verbrauch an Ressourcen. Aber man muss ja irgendeinen Dummen finden. Ist vielleicht der Laschet schuld, der gelacht hat bei der Flutkatastrophe. Oder der Herr Spahn, der mit den Masken Schindluder getrieben hat. Frau Baerbock, die abgeschrieben hat. Der Meißner, was wusste der vom Missbrauchsskandal? Oder Olaf Scholz, was wusste der vom Wirecard-Skandal? Oder letzten Endes wir alle, wenn wir uns nicht alle impfen lassen, dann sind wir unsolidarisch. Also diese Schuldfrage ist etwas ganz immens Wichtiges. Und wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich nur permanent sucht, wo hat der andere irgendwelche Fehler? Kann ich da draufhauen und mich selber wichtiger nehmen? Und das ist etwas, was ganz, ganz stark mittlerweile herauskommt. Und ich mir dann so die Frage gestellt habe, in der Gemeinde ist das völlig anders, oder? Und da habe ich dann im Rahmen meiner These ein Buch lesen können vom Tobias Feigs. Der ist bestimmt bekannt, hat verschiedene Untersuchungen gemacht. Unter anderem dieses Buch empfehle ich wirklich mal zu lesen, ist sehr, sehr interessant, warum ich nicht mehr glaube. Und er hat ja verschiedene junge Erwachsene befragt, hat Interviews geführt im Alter von 18 so bis 35. Interessanter war, dass diese Jugendlichen alle christlich sozialisiert waren, das heißt, sie sind also mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Mit der Frage, warum glaubst du nicht mehr? Was hat dazu geführt, dass du vom Glauben abgefallen bist? Und da ist der erste Grund, ein relativ klarer Grund, ja, also, es gibt mittlerweile Zweifel an der Lehre, sie ist nicht logisch, Evolutionstheorie, das ist der Säkularisierungsprozess, das ist eben nun mal so. Kann man viel dagegen halten mittlerweile, aber das sind die Zeichen der Zeit. Der zweite Grund geht in eine ähnliche Richtung, die christliche Dogmatik engt mich ein. Ist doch klar, jede meiner Macken muss ich mittlerweile ein Regenbogenfähnchen schwenken. Das sind auch eben die Zeichen unserer Zeit. Aber der dritte Grund, der kommt eigentlich sehr dicht dahinter. Ihr seht das, 26 Mal Grund 2 und schon 24 Mal Grund 3 sind schlechte Erfahrungen mit Mitchristen. Christlichen Gruppen, Institutionen, Kirche. Und da gehört es nicht unbedingt auch der Missbrauchsskandal mit dazu. Was eben sehr, sehr stark rauskommt, ist so diese Art, da gibt es so einen moralischen Kodex. Ja, also wenn ich christlicher Gemeinschaft angehöre, dann habe ich mich an formale Regeln zu halten. Ja. Rauchen darf schon mal gar nicht. Das kommt ja fast hinter der Sünde von wieder in den Heiligen Geist. Und viele Leute, gerade korrespondierend mit Grund 2, fühlen sich dadurch eingeengt. Und da gibt es ein Zitat einer jungen Frau, das fand ich sehr bezeichnend, die dort eben sagt, sie reden irgendwie von Freiheit. Gott und Glaube machen frei. Aber gleichzeitig stellen sie so viele Regeln und Gesetze auf, die man alle einhalten muss, weil man sonst nicht mehr bei Gott ist. Und da steht die Frage, ist das so? Ich finde es interessant, Norbert, du hast mir zwei meiner Verse geklaut. Oder der Heilige Geist hat sie dir inspiriert. Das kann natürlich auch sein. Aber in dem Zusammenhang, oder das, was ich vorhin sagte, ist mir einfach dieser Vers wirklich rausgekommen in Römer 12, 2 und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Also diese Art und Weise, wie man miteinander umgeht, dieses Polemische und ich suche nur nach den Fehlern des anderen, sollen wir eigentlich nicht machen, sondern die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Also wie soll ich über Menschen denken? Und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Die Frage ist, was ist denn das Ziel und was ist Gottes Wille dabei? Und da ist mir 1. Timotheus 2, 4 begegnet, wo Gott sagt, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. Also alle Menschen sollen die Wahrheit erkennen. Es ist jetzt in der postmodernen Zeit sehr schwierig, so über eine absolute Wahrheit zu reden, aber die Bibel sieht es so. Interessant finde ich hierbei das Wort gerettet. Das heißt im Griechen sothenai. Da steht das Wort sozo drin, das heißt Leben. Das Wort ist ein Passiv und könnte dann so übersetzt werden, Gott will, dass Menschen zum Leben geführt werden. Ja, sie sollten in die Fülle des Lebens kommen. Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es in Fülle haben. Also darum geht es letzten Endes Gott, dass Menschen, ja, dass das Leben aufblüht, dass sie gedeihen, dass sie einfach ein gutes Leben haben. Wir haben auch letzte Mal über die Tora gesprochen. Die Tora ist kein Gesetz, anhand dessen Gott mich beurteilt. Oh, hast du wieder Fehler begangen? Die Tora ist eine Richtlinie. Wenn ich mich daran halte, wird mein Leben in gute Bahnen verlaufen. Das ist der Gedanke, in dem es Gott immer wieder geht. Menschen sollen zum Leben geführt werden. Und dabei hat er manchmal einen langen, langen, langen Atem. Ich habe mich entschieden, euch jetzt mal ein Video zeigen zu lassen, Das ist, denke mal, recht heftig. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Und ich würde euch bitten, mir danach mal ganz kurz ein Feedback zu geben, wie ihr das so empfindet, wenn ihr das so seht, was ihr über den Menschen denkt, den ihr da so seht. Können wir das sehen? Heftiges Video, oder? Was haltet ihr von dem Typen? Mag einer was sagen? Also ich habe dieses Experiment schon mit dem einen oder anderen gemacht. Ja, das wäre dann die nächste Folie gewesen. Und dann mit der Frage, was hältst du von diesen Menschen? Und vor kurzem ist mir ein Video begegnet auf YouTube, das ist genau der gleiche Mensch zu finden. Der hat zu Jesus gefunden. Und ich mir selber dann die Frage gestellt habe, wie habe ich denn gedacht, als ich dieses Video gehört habe? Natürlich war ich sauer auf den. Wie kannst du so über Gott reden? Das ist doch Blasphemie und Gott wird dir schon den Arsch treten dafür. Hat er ja auch im Grunde. Aber die Frage, die sich mir einfach wirklich aufgedrängt hat, wirklich, wie sehe ich einen solchen Menschen? Und wenn ihr dieses Interview euch vielleicht auch mal zu Gemüte führt, erzählt dann, wie er als Jugendlicher oder als Kind, seine Eltern haben sich scheiden lassen. Er hat da heftig drum gebetet. Der war, ist katholisch aufgezogen worden. Da waren also wirklich durchaus Glaubensgrundlagen da. Er hat gebetet, trotzdem haben sich die Eltern scheiden lassen. Er war wütend auf Gott. Und dieser ganze innere Schmerz, den dieser Mensch so empfunden hat, das kam in den Liedern einfach raus. Gott hat das natürlich gesehen. Klar, Gott sieht das Herz des Menschen an. Die Frage ist einfach, wie kann ich einem solchen Menschen begegnen? Kann ich versuchen, hinter eine Fassade zu sehen? Was wäre denn jetzt, wenn hier ein Transgender-Mensch plötzlich den Raum betreten würde und sagen würde, ich weiß nicht, ob ich Männchen oder Frau bin, ich möchte auch so behandelt werden. Gibt es Raum für Wachstum? Lassen wir diesen Menschen erstmal oder hauen wir ihm erstmal die Bibel um die Ohren mit den Gott hat den Menschen erschaffen als Mann und Frau und nicht als irgendwas dazwischen. Das heißt nicht, dass das falsch ist. Die Frage ist lediglich, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Und das ist dann auch die Frage, die uns beschäftigen sollte, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Wie gehen wir miteinander um? Wie hat sich Gott, christliche Gemeinde, gedacht? Und da komme ich dann eben auch auf die entsprechenden Verse, die der Norbert schon hat anklingen lassen. Hebräer 10, 14 und 19 bis 25. Ich werde diesen Text erstmal vorlesen und dann gehen wir mal in die einzelnen Verse. Da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Das fand ich recht schön. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir ihm mit aufrichtigen Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Jesus Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gottes Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Soweit den Text. Und gehen wir mal in die Einzelverse rein. Für Vers 14 nochmal. Denn im einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Es gibt also gar keinen Grund, wenn ich mich schon vor Gott nicht schämen muss, warum sollte ich mich vor Menschen schämen? Oder welchen Grund sollten wir haben, anderen irgendwelche Vorhaltungen zu machen? Wobei dieser Vers in der NEU aus meiner Sicht nicht sonderlich gut übersetzt ist. Der Luther hat es besser übersetzt. Dem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Hier haben wir einen wunderschönen hebräischen Widerspruch. Was bin ich denn? Bin ich vollendet oder bin ich geheiligt? Oder werde ich geheiligt? Der Hebräer würde sagen, jo, beides. Und das hat mit den beiden Worten hier zu tun, Tetelaiokon. Es steht in einer Zeitform, die finde ich sehr, sehr interessant. Der Grieche konnte das so ausdrücken, da in der Vergangenheit ist mal etwas passiert und das hat Auswirkungen bis heute. Jesus ist auferstanden. Das ist an einem spezifischen Punkt in der Zeit passiert und das hat Auswirkungen bis heute. Am Kreuz hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht, gleiche Zeitform. Jetzt habe ich es getan und das hat Auswirkungen. Den Ausdruck, den er verwendet hat dort, ist ganz interessant, hat man auf sehr, sehr vielen Rechnungen gefunden, sogenannten griechischen Rechnungen. Da stand drauf, Tetelaioken, also vollständig bezahlt. Fand ich ganz interessant. Der gleiche Ausdruck wird hier vollendet. Du bist voll Gott, bist du vollendet. Und gleichzeitig agi zuminos, fürchterlich griechisch. Da steckt das Wort heilig drin, agios. Aber auch hier, es ist ein Passiv. Also ich werde geheiligt. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass wir einerseits durch das, was Jesus gemacht hat, vollendet sind. Wir haben dadurch, das geht der Schreiber dann später ein, einen Zugang zu Gott. Und gleichzeitig lebe ich in einem Heiligungsprozess, muss das aber gar nicht selber vollbringen, sondern das macht auch Gott. Was jetzt nicht heißt, dass ich da nicht meinen Senf auch dazu tun kann. Ein Dozent von uns hat das neulich recht gut ausgedrückt, weil da war auch mal so die Frage, dürfen Christen noch krank werden? Das steht doch in Jesaja 53, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und er hat das so schön bezeichnet mit Erlösung 1.0 und Erlösung 2.0. Fand ich ganz hilfreich, auch für mich. Ja, wir sind erlöst durch Jesus, aber wir müssen doch zugeben, dass wir immer noch krank werden, sterben. Das ist alles da, das ist ja die Realität. Die Erlösung des Leibes, die steht noch aus, also Erlösung 2.0. Und das beschreibt im Grunde das Gleiche, was der Hebräerbrief hier bezeichnet mit ich bin vollendet und ich werde geheiligt. Dann geht es weiter, im Vers 19 bis 21. Weil wir jetzt vollendet sind, haben wir also jetzt einen freien, ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Er denkt halt sehr hebräisch. Ja? Der hohe Priester im Alten Testament, das war derjenige, der einmal im Jahr durch den Vorhang in das Innerste, ins Allerheiligste Zutritt hatte und dort eben Gott selber begegnen konnte. Jetzt wird das Ganze allen Gläubigen eröffnet, durch das Blut Jesus. Ich habe jederzeit Zugang zu Gott. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen Weg zum Leben gebahnt. Ja, da taucht dieser Begriff wieder auf. Gott will, dass alle zum Leben geführt werden. Und anscheinend ist der Zugang zu Gott ein Weg zum Leben zu haben. Finde ich ganz interessant, dass das so miteinander korrespondiert. Und auch hier wird dann eben wieder betont, dass diese Erlösung 1.0 im Grunde das ist, was hier beschrieben wird, nämlich der Weg zu Gott, mit Gott wieder gemeinsam das Leben zu gestalten, unter den erschwerten Rahmenbedingungen. Das ist ja auch letzten Endes der Grund für die Tora. Adam und Eva hatten keine Notwendigkeit an dem Gesetz. Die lebten zusammen mit Gott. Und Gott, soll ich heute diesmal? Ja, finde ich toll, mach mal. Aber plötzlich ist da etwas in unserem Leben drin, was uns mehr oder weniger zwingt, ständig etwas anderes zu machen. Und da sagt Gott, du brauchst jetzt eine Richtlinie. Alle möglichen Begierden werden da gelockt. Du weißt gar nicht, was richtig und falsch ist. Hier hast du eine Anweisung. Hier hast du meine Tora. Richte dich danach. damit du einfach wieder das Leben gestalten kannst, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe, nämlich mit mir zusammen. Und weil das so ist, ich jetzt einen Zugang habe zu Gott, wollen mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in Gottes Gegenwart treten. Wenn er alle Schuld weggenommen hat, warum sollte ich mich vor Gott noch schämen? Warum sollte ich mich vor anderen Menschen noch schämen? Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Jesus Christus besprengt, damit unsere Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit Reinigungswasser gewaschen. Und jetzt kommt dieser Ausblick auf Erlösung 2.0. Weil Gott das ja schon gemacht hat, Erlösung 1.0, wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass. Er hält, was er zugesagt hat. Das heißt, Erlösung 2.0, die wird kommen. Und das wird er tun, weil Gott einfach treu ist. Er hat das erste auch schon getan. Soweit einfach zu dem, was Gott getan hat. Also das ist das, was wir einfach erkennen müssen. Wir sind durch das Opfer Jesu vollständig geworden. Wir haben Zugang zu Gott. Wir können jederzeit zu ihm kommen, ohne Scham, ohne Schuld. Was aber nicht heißt, dass sich unser Leben ändern soll. Wir sollen nach den Maßstäben Gottes leben. Ihr sollt heilig sein, so wie euer Vater im Himmel heilig ist. Das ist eine ziemlich hohe Anforderung. Das Coole ist nur, wie wir eben gesehen haben, das macht Gott. Das ist ein Prozess, da dürfen wir uns drauf einlassen. Und wie machen wir das? Hier kommt dann eben die Gemeinde ins Spiel und der Vers, den der Norbert eben schon genannt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Und hier muss man wirklich sehr, sehr stark auf die griechischen Begriffe schauen, weil man sonst am Ziel vorbeischießt. Finde ich ganz spannend, dass aufeinander achten, katanomen, ist eigentlich negativ behaftet, dieses Wort. Es kommt, man könnte sagen, aus der Agentensprache. Es ist so ein heimliches Beobachten. Und anscheinend kannte das der Hebräer, also der Schreiber des Hebräerbriefs auch schon, dass man so, hast du wieder gesehen, wie das der heute gemacht hat? Und wie der lebt? Gab es anscheinend damals auch schon. Und der Schreiber pervertiert quasi diesen Ausdruck und sagt, ja, ihr sollt auf so aufeinander achten. Aber zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Hier ist ganz wichtig, für das Wort Liebe ist hier das griechische Wort Agape verwendet worden. Das Griechische kennt mehrere Ausdrücke für Liebe, unter anderem die Eros-Liebe, die Erotik. Das ist eine eher, ja, wie soll ich sagen, leidenschaftliche Liebe, die auf Erwiderung angelegt ist. Das ist auch ein Aspekt Gottes. Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, denn der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Finde ich ganz spannend. Das ist so eine menschliche Marotte, hat Gott anscheinend auch. Aber gleichzeitig hat er auch Agape-Liebe. Und Agape-Liebe ist etwas Selbstloses. Ich liebe den anderen einfach, weil er da ist, weil ich es möchte und erwarte eigentlich nichts zurück. Und diese Liebe, diese selbstlose Liebe, die sollen wir für den anderen haben. Und wenn ich selbstlos liebe, dann geht es ja nicht darum, die Fehler des anderen so zu betonen, um ihn quasi mit der Nase anzuschauen, guck mal, wie schlecht du noch bist. Sondern ich mache mir Gedanken darum, dass du gar nicht auf dem Weg zum Leben bist. Du gehst ja weg von Gott. Da habe ich Angst um dich, Bruder oder Schwester. Also das ist der Sinn, wie als Gemeinde zusammengelebt werden soll. Und dann im Vers 25, wie machen wir das also, aufeinander Acht haben und zur Liebe und zu guten Taten anspornen? Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir sollen also sonntags in die Kirche gehen, oder? Oder in die Gemeinde. Ist das gemeint? Zusammenkünfte heißt Episynagogon. Hier steckt das Wort Synagogo drin, was versammelt werden heißt, und ihr kennt den Ausdruck Synagoge, ne? Das ist die Versammlung der jüdischen Kultur. Das Wort Epi, was dabei steht, ja, das ist so ein griechisches Beiwort, das kann mit allem Möglichen übersetzt werden, mit zu, auf, bei. Was wir also nicht versäumen sollen, sind die Zueinanderversammlungen, die Aufeinanderversammlungen. Also jene intime Gemeinschaft, die eben den anderen sieht in selbstloser Liebe. Wie ist der unterwegs gerade? Wie geht es dir, Bruder? Oder auch Raum dafür sagen, weißt du, ich merke in letzter Zeit, das Feierabendbier wegzulassen, fällt mir echt schwer. Ich habe da Probleme. Was, du kannst doch nicht saufen? Nein, Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, ich habe Sorge um den anderen. Und diese Art der intimen Beziehung, jetzt komme ich zurück zum Anfang, ist ja das krasse Gegenteil zu dem, was wir momentan in der Gesellschaft erleben. Das ist echt genau das, wo wir uns unseren Sinn erneuern lassen sollen. Wie soll denn Gemeinschaft funktionieren? Es gibt Raum für Fehler, es gibt aber auch Gnade, es gibt aber auch Wachstum. Und da ist das Wort ermutigen eben sehr, sehr wichtig. Das ist auch wieder so ein griechisches Spezialwort, Parakaleo. Ihr habt vielleicht mal was von Paraklet gehört, der Heilige Geist, der als der Tröster übersetzt wurde. Und dann gibt es manche Verse, wo steht, ich ermahne euch, Brüder. Eine andere Übersetzung heißt es, ich ermutige euch, Brüder. Das ist genau der gleiche Vers. Tatsache ist, dass dieses Wort Parakaleo beides bedeutet. Und ich kann es nicht voneinander trennen. Es bedeutet gleichzeitig ermahnen und ermutigen. Was heißt es? Dass beides einhergeht. Ich soll Leute ermahnen, klar. Wenn sie vom Weg abirren, den Gott für sie vorgesehen, dafür ist ja die intime Gemeinschaft da. Wir sollen ja aufeinander Acht haben. Aber es darf niemals der Wert der Person mit Füßen getreten werden. Der andere ist wichtig und der ist wertvoll. Sonst brauche ich ja keine selbstlose Liebe. Oder wir drehen es um. Ich kann ihn ermutigen. Kann ja auch ermutigen, kann auch sagen, komm, es kriegt einen Arsch hoch. Das ist eine Ermahnung und eine Ermutigung. Also es geht immer beides einher. Und anscheinend legt der Schreiber hier einen besonderen Wert darauf, dass diese intime Gemeinschaft, in die wir uns einlassen, umso wichtiger wird, je näher der Tag der Wiederkunft Jesu ist. Ich weiß nicht, was das jetzt im Detail bedeutet, aber die Bibel sagt ja auch, dass es zum Ende der Zeiten so sein wird wie zu Zeiten Noahs. Also lustiger wird es nicht hier. Und offensichtlich ist Nachfolge im Glauben zu wachsen sehr, sehr stark gekoppelt an diese intime Beziehung. Und ich kann mir gut vorstellen, damit komme ich dann auch schon zum Schluss, dass eine solche Gemeinschaft, wo man merkt, hey, hier dürfen die Leute sein, die haben ihre Marotten, da schwenken sie aber alle nicht die Regenbogenfahnen, sondern man geht entsprechend miteinander um, aber in Liebe, der Typ ist angenommen, oder die Frau. Und die meistern zusammen wie diese Gruppe die Wasser des Lebens. Da ist vielleicht der Vordere, der sagt, ey, pass mal auf, wie du ruderst, wir steuern in die falsche Richtung. Und trotzdem sitzen sie in einem Boot. Welches Bild würde von einer solchen Gruppe, die so entsprechend lebt, nach außen in die Gesellschaft gestrahlt werden? In der Arbeit, die ich geschrieben habe, ist durch viele, viele Untersuchungen rausgekommen, dass Kirche und Gemeinde überhaupt keinen Einfluss mehr hat in die Gesellschaft. Das ist völlig irrelevant. Ich drücke es jetzt drastisch aus. Das sind so ein paar Spinner, die treffen sich sonntags in ihrem Gemeindehaus, während wir halt kegeln gehen. So wird es von ganz, ganz vielen gesehen. Es gibt aber auch Gemeinden, das ist also auch sehr, sehr deutlich rausgekommen, die sich in ihren Ort integrieren. Wie, keine Ahnung, irgendetwas machen. Nicht unbedingt als Gemeinde, sondern vielleicht auch nur als Einzelperson. Und das wird sehr, sehr wohl wertgeschätzt von der entsprechenden Dorfgemeinde. Das ist hier noch so. Das ist in Großstädten schon wieder anders. Ich glaube, dass wir als Gemeinde wieder ganz neu lernen müssen, uns in die Gesellschaft mit zu integrieren. Was bedeutet es, Salz zu sein? Salz bedeutet kleine Körnchen in der Suppe. Ich brauche also keinen christlichen Fußballverein oder einen christlichen Häkelclub. Nein, aus der Gemeinde heraus gehen eben zwei in den örtlichen Fußballclub und leben ihr Christsein vor Ort. Dass sie wieder das Christsein leben innerhalb der Gesellschaft. Mit dem Hintergrund, dass wir bei vielen Gelegenheiten dafür schief angeguckt werden. Jesus hat gesagt, wenn sie mich hassen, werden sie euch auch hassen. Das ist eben einfach so. Aber ich glaube, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit wieder viel mehr in die Gesellschaft hineinwirken müssen und dass vielleicht eine solche Gemeinschaft dazu beitragen kann, sehr, sehr einladend zu werden. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für diese Zeit heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort, Herr, und dass du uns auch immer wieder versuchst klarzumachen, wie denn Gemeinschaft gelebt werden kann. Ja, es gab und gibt immer wieder eine Zeit, in der die Betonung auf Heiligkeit sehr, sehr wichtig ist. Herr, du hast uns ganz klar gesagt, wie du leben willst. aber das können wir einfach nicht aus uns heraus machen. Deswegen schenk uns diese Gnade im Umgang miteinander, Herr, dass wir diese Diversität, die einfach nur mal momentan da ist, dass das auch ein Geschenk ist. Du bist selber divers, du bist drei Personen und doch eins. Lass uns das lernen, Herr, als Leib so zu denken. Das sind viele, viele Menschen mit unterschiedlichen Talenten, Gaben und auch Macken, dass wir als ein Leib zusammenwirken können und das auch entsprechend in die Welt reintragen können, damit die Menschen dich erkennen. Hilf uns dabei, Jesus. Amen.